Wie lange machen wir den Bums jetzt schon?
Folge 34, oder?
Willkommen, ist es für dich Folge 34? Ich guck nochmal schnell nach.
Wir hatten 33 auf jeden Fall schon.
Wir haben jetzt Folge 32, Schatz.
Ach so. Ach nee. Ach so. Ach das, nee. Ja, naja, ja. Egal. Okay. Hallo und herzlich willkommen.
Willkommen zur Folge
33.
Nein. Ich habe gerade gesagt 32.
Ich dachte, wir haben schon 32 Folgen.
Nein, wir haben jetzt. Ach so. Also das ist die
32. Okay. Folge. Okay, ich hab's
nochmal
verstanden. Nochmal. Hallo willkommen. Und herzlich willkommen. Machst du die Anmoderation oder mach ich die?
Komm, mach du. Ich bin jetzt ruhig.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 32 der Monatslese, dem Podcast über Bücher und Feelings. Wir sind Anne Sauer, mir gegenüber, und Tina Lurz, it's me. Und wir reden heute über den Oktober 2022, der irgendwie so ein bisschen irre war.
Ja, da sagst du was, als ich mir auch eben die Notizen gemacht habe. Also man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt hier im November auf. Wir waren, oder ich war vor allem krank und deswegen mussten wir das nach hinten schieben. Und die Notizen über den Oktober sind völlig wirr. Und ein Wort steht so mittendrin tatsächlich. Da steht Gefühlsrollercoaster. Das Gefühls- und Wort, was ich das letzte Mal benutzt habe mit 18 oder so. Aber so habe ich mich gefühlt im Oktober. Es war ein Auf und Ab.
Da sind wir wieder bei unseren Auf und Abs, die wir letztes Jahr so oft
ja.
bemüht haben.
Ja.
Nein, aber es ist tatsächlich dadurch, dass wir jetzt eine Woche später aufnehmen, eine Woche mehr gelebt haben seit der letzten Aufnahme sozusagen, erlebt haben, fällt es mir schon auch so ein bisschen schwerer zu trennen und der Monatsanfang ist noch viel weiter weg. Ich kann gar nicht fassen, dass all das, was passiert ist im Oktober, wirklich nur in einem Monat passiert ist.
Bei mir ist es so ein bisschen, nach der Messe war für mich gefühlt der Oktober vorbei, weil ich dann halt ja Corona hatte und irgendwie in so ein unfreiwilliges Komplett-Standby gefallen bin. Und auch die Tage irgendwie nur noch gezählt wurden in, okay, heute ist noch positiv, so. Aber das Datum war irgendwie egal. Und alles musste abgesagt werden und nach hinten verschoben werden. Und deswegen war der aktive Monat Oktober nach der Messe für mich vorbei.
Buchmesse fühlt sich auch schon wieder an, als wäre sie 100 Jahre her.
But, oh, it was a blast.
Ja. Lass uns doch gleich zur Messe kommen. Ja, lass uns ja. Da kurz rekapitulieren, was wir
für alle, genau,
an großartigen Begegnungen hatten.
Für alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen, es geht um die Frankfurter Buchmesse, die einmal im Jahr, immer im Oktober stattfindet. Und wir waren beide da, das erste Mal seit 2-3 Jahren wieder, ne?
Seit 2019, als wir uns kennengelernt haben.
Das war 18.
Oh.
Wie in so einer Ehe, wo der eine immer den Jahrestag vergisst.
Das ist 2018? Ja, doch,
ja, komm. 2018. Ja, weil, das weiß ich, weil wir haben ja so wunderbar unser Cornern beworben. Wir haben ja das allererste Monatslese-Fantreffen veranstaltet am Buchmesse-Freitag. Und es waren einige da. Also vielen Dank an alle, die da waren. Es war richtig schön, euch zu sehen, auch wenn es kurz war und irgendwie auch ein bisschen kalt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber es war total schön.
Das war richtig, richtig schön. Überhaupt immer dann auch die Menschen mal zu treffen, die uns hier so zuhören, tatsächlich. An dieser Stelle kann ich einen kurzen Gruß an die nette Mitarbeiterin im Apple Store raushauen, die unseren Podcast hört. Im Apple Store in der City Galerie.
Nicht dein
Augsburg.
Ernst.
Ja. Ich war selbst etwas überrumpelt in dem Moment, als sie mich angesprochen hat. Deswegen wirkte ich vielleicht auch etwas verwirrt. Entschuldige bitte dafür. Hat mich sehr gefreut, dich kurz kennengelernt zu haben.
Und das hat sie dir gesagt, weil der Sticker auf deinem Laptop klebte, den du abgegeben hast, oder warum?
Nee, sie hat mich einfach angesprochen. Ich war in der Schlange um meinen Laptop wieder abzuholen tatsächlich, nachdem der eine Woche in Reparatur war. Und habe gesagt, ich möchte meinen Laptop abholen, der ist repariert worden. Und dann sah sie mich an und meinte so, Entschuldigung, ich bin jetzt ganz aufgeregt. Du hast doch den Instagram-Kanal über Bücher und den Podcast höre ich auch. Und ich so, oh. Ich war völlig überfordert in der Situation, aber es war sehr lieb und es freut, also genau solche Begegnungen und so dieses, auf der Messe sowieso diese ganze Buchliebe, die da geballt zusammenkam, war super, super cool. Und dann on top kam eben jetzt dann nach der Messe noch dieses völlig unerwartete im Apple Store. So cool. Jemand, der uns hört, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, stimmt.
Nee.
Richtig cool. Hat mich wirklich, also das sind wirklich die Momente, they keep us going, ne?
Voll. Also auf jeden Fall Note 1 für Begegnungen auf der Buchmesse. 10 von 10. Highly recommended.
Meine Eisbrecherfrage passt aber eigentlich auch ganz gut zur Buchmesse. Und auch zu besagtem Cornern, was du gerade schon angesprochen hast. Denn ich habe aus dem Beherzt-Kartenset eine Frage über uns rausgesucht. Und die lautet, was ist dir von unserer ersten Begegnung in Erinnerung geblieben?
Die Umarmung, die wir uns gegeben haben, tatsächlich. Ich finde, wir hatten dafür, dass wir uns noch nie vorher in echt gesehen haben, hatten wir eine ziemlich fette, schöne, feste Umarmung. So, ich glaube sogar mit so aufeinander zulaufen und so.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bilde mir auch ein, wir waren wirklich so ein kurzer Schrei und dann ein aufeinander zulaufen. Ja. Und dann, ja. Weißt du noch, wie wir uns online kennengelernt haben?
Ja gut, irgendwie wahrscheinlich über Marina, oder? Also Nordbreze, hallo, hallo. Ich glaube so über Ecken, ich habe ja angefangen und dann bin ich bestimmten Accounts gefolgt und unter anderem natürlich auch dir. Und ich glaube, wir haben einfach geschrieben so ein bisschen. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie das dann so
konkret war, ne?
Nee.
Wenn ich jetzt anfange, in unserem Instagram-Chatverlauf nach oben zu scrollen, bin ich wahrscheinlich am Ende der Podcast-Folge damit fertig.
Ich glaube, dass the magic happened in real life, ehrlich gesagt.
Ja, schon,
also,
ne?
Ich glaube auch. Ja. Aber ich mag diese Stichwort Umarmung, wenn man sich noch nie vorher gesehen hat. Das hatte ich jetzt auch mit Kai auf der Messe.
Ja.
Und du ja auch, habe ich ja auch live verfolgt. also Kai Spellmeier, liebe Grüße auch an dich. Und ich finde es so schön, wenn man dann so Leute einfach trifft und man so weiß, okay, da hat sich irgendwie was entwickelt, was, ja, einfach über Internet, ne? Das ist so immer wieder verrückt eigentlich.
Das Internet definiert da tatsächlich so Freundschaften, Bekanntschaften, Beziehungen im ganz großen Sinne, finde ich nochmal ganz neu. Ich scrolle übrigens immer noch. Bin jetzt beim 21. November 2018. Da haben wir nämlich gerade die Buchmesse 2018 haben wir da geplant. Rowohlt Bloggerempfang. Ich bin fürchterlich verwirrt, schreibst du hier.
Ja, nichts hat sich verändert.
So lang war es gar nicht, Anne. Hier, 21. Mai.
Schrei mir nicht ins Auge.
Entschuldigung. So lange ist es gar nicht her. 21. Mai 2018.
Ja.
Du hast auf ihre Story geantwortet. Ans Meer, habe ich dir geschrieben. Auf welche Story auch immer das war. Und dann hast du auf Stories von London geantwortet.
So einfach kann's gehen. Ja, also Fakt ist, es hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Wir haben uns auch dieses Jahr wieder mit einer herzlichen Umarmung begrüßt. Am zweiten Messetag.
Meinem ersten, ja.
Hat das die Frage beantwortet?
Ich denke, das hat die Frage beantwortet.
Hast du noch
viele schöne Momente? Ich habe 1000 Eisbrecherfragen noch. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt zu dir, ich könnte jede Woche eine neue Eisbrecherfrage stellen, weil mich jede Woche, vor allem im Oktober, ein anderes Thema umgetrieben hat und immer irgendwas war, was noch mehr, was angestoßen hat. Gerade die Buchmesse zum Beispiel, nehmen wir das nochmal auf, hat bei mir schon auch wieder einiges so durch die Gespräche, dadurch, dass es endlich mal wieder stattgefunden hat, hat es schon auch wieder einiges angestoßen. Dadurch, dass man auch das Bild, was andere von uns als Podcast von mir als Person haben. Das konnte man nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erfahren, sage ich jetzt mal, als man sonst eben über Instagram tut. Und durch diese Real-Life-Begegnungen, durch die Gespräche, auch die beruflichen Termine, gab es mir nochmal mehr Einblick in die Außensicht sozusagen. Und hat da doch schon einiges irgendwie mit mir gemacht. Mich haben mehr Menschen auf Camper und Hund angesprochen als auf Bücher. Und was ich total schön finde, dass mein Hund so oft vermisst wurde auf der Buchmesse. Hätte aber wirklich nie in die Tasche gepasst. Ja. Aber ja, solche Gespräche, der Fokus quasi, hat mich doch zu denken angeregt. Und ich habe da auch im Nachhinein, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ich habe auch mit Freundinnen drüber gesprochen. Und ich bin allein da immer wieder auch im Oktober auf eine Frage zurückgekommen, die wäre eine super Eisbrecherfrage, aber ich weiß gar nicht, ob man die wirklich so beantworten kann. Weil ich habe für mich, sage ich gleich davor, noch keine Antwort gefunden, die ich jetzt unterschreiben könnte. Aber es ging bei mir immer, also es ging immer tiefer rein und immer mehr wurde alles durch, oder habe ich alles durchdacht, was ich eigentlich so tue, was mir wichtig ist und wofür ich auch stehen möchte. Ja, dadurch, also es, die große Frage, die sich am Ende bei mir dann hier in meinem Journal aufs Papier gebrannt hat, ist im Endeffekt, was ist genug, was ich im Leben erreicht haben will?
Alter Schwede.
Ja, weil das, ich finde, es ist immer so ein Ding zwischen Antrieb und Machen und Tun, weißt du? Also immer dieses, was vorantreiben, anstoßen, weitermachen, arbeiten, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und gleichzeitig, ich meine, da sprechen wir gefühlt jede Folge auch drüber, die Sehnsucht nach Ruhe, nach Entschleunigung, nach sich auch mal zurückziehen und nichts tun, so, ja. Und deswegen finde ich diese Frage so treffend formuliert, liebe Grüße an Sophie an dieser Stelle, die das so in Worte gefasst hat, die heute machen wir viele Grüße, ne?
Ja,
so.
Ist doch schön.
Ja, sehr schön. aber das fasst es, finde ich, sehr gut zusammen, weil jede Person muss für sich selber irgendwie definieren, was reicht der Person, um zufrieden zu sein mit dem Leben im Rückblick, sage ich jetzt mal, übertrieben gesprochen. Aber so dieses, will ich alles versuchen, alles machen, immer weiter, immer besser, immer schneller? Oder gebe ich mir vielleicht mich damit zufrieden, so wie es jetzt ist, sage ich jetzt mal. Weißt du? Bin ich schon an dem Punkt, an dem ich das erreicht habe? Oder ja, wie weit geht's noch? Ne?
Es ist halt diese eigentlich so ein bisschen kitschige Formulierung, lebe im Hier und Jetzt, ne? Worüber man sich ja auch oft vielleicht auch schon lustig gemacht hat, so früher. Was aber, also ich habe witzigerweise in meinen Notizen steht hier, kontextlos steht hier, einfach mal nix machen. So als, ich glaube, als Wunsch vielleicht auch, weil ich merke, dass immer was im Kopf los ist. Und das verbindet uns beide ja auch. Bei uns ist immer irgendwas los. Also anders äußert sich das, aber gerade was das Berufliche angeht oder auch das Private, nee, vor allem das Berufliche, dass man das Gefühl hat, es ist immer irgendwas, an das man denken muss. Es muss immer irgendwas bearbeitet werden. Und vor allem gleichzeitig muss sich darum Sorgen gemacht werden, wie du sagst, wo geht's hin? Wo will ich noch hin? Was will ich verändern? Wofür stehe ich? Was ist meine Marke? Dieses konstante Entwickeln einer Person, während diese Person in dir drin eigentlich einfach mal kurz nichts machen will.
Ich finde auch, dass es bei mir immer wieder, es ist immer wieder dieser Kreislauf irgendwie. Und ich komme immer mal wieder an den Punkt, an dem ich Dinge hinterfrage und passt das alles so? Lebe ich das Leben, was ich leben will? Arbeite ich so, wie ich will?
Ja.
Ne, ist das alles so? Ich hinterfrage den Status quo quasi. Um dann wieder diesen Gedankengang anzustoßen, was könnte noch und was will ich und bla. Und dann habe ich für den Moment wieder eigentlich, denke ich mir, nee, passt ja eigentlich so, ja, oder habe mir so einen Plan in Anführungszeichen gemacht, ne, so weiß, eine grobe Richtung wieder eingeschlagen. Und dann kommt wieder der nächste Augenblick, das nächste Ereignis oder irgendwas, was dann wieder diesen Prozess von vorne anstößt. Und da habe ich mir jetzt gedacht, es ist unglaublich anstrengend. immer wieder da dran zu bleiben und kann ich einfach mal eben Ruhe in meinem Hirn auch so sein, quasi.
Ja, Ruhe im Hirn, genau das, was ich meine. Ich habe neulich sogar auch auf der Messe tatsächlich gedacht, ob ich mir, bitte in Anführungszeichen verstehen, nicht einfach einen Job im Verlag suche. Also ob ich nicht einfach, Anführungszeichen, weil es ist natürlich nicht einfach, ob ich mich nicht einfach wieder anstellen lasse, vielleicht in Teilzeit, damit ich mir nicht konstant Gedanken über meinen Weg machen muss. So, also völlig absurd eigentlich, ne?
Weil, aber selbst das ist ja dann Teil deines Weges. Klar, dann hast du wieder den Weg eingeschlagen, dass du im Verlag arbeitest, festangestellt, in Teilzeit oder wie auch immer. Und dann kommt wieder der nächste Moment, in dem du hinterfragst, ob du nicht vielleicht doch die Selbstständigkeit...
Ja.
Also, ne, deswegen, also das ist völlig unabhängig von welchem Weg das ist, ja. Ich meine, ich habe gefühlt im letzten Monat schon wieder alles durchgehabt, von ich mache jetzt ein Buchcafé auf bis zu, weiß ich nicht, also, ne, so 1000 Ideen im Kopf, die ich irgendwie alle verfolgen möchte, aber irgendwie auch überhaupt nichts, weil es ja eigentlich super ist, wie es ist. Und ja, deswegen, ne, deswegen diese Frage, was ist genug für uns selber? Womit geben wir uns zufrieden? Und ich bin da halt so, oder geben wir uns zufrieden, klingt jetzt auch zu viel. Aber vielleicht ist es einfach fein jetzt, es gibt ja ganz andere Lebensentwürfe, ja. Es gibt Menschen, die super happy damit sind, wenn sie so dieses klassische Familie gründen, Haus irgendwo, dann wursteln sie im Garten rum und machen eben in Teilzeit irgendwie einen Angestelltenjob, was ja völlig fein ist und die sind happy damit.
Und ja, das muss jeder Mensch für sich selbst wissen.
Genau, ne? Genau. Und ich weiß aber, dass ich das für dieses Gesettelte könnte ich wahrscheinlich für ein Jahr oder für zwei, vielleicht auch drei oder vier oder fünf, aber irgendwann habe ich wieder Hummeln im Hintern und muss wieder ein anderes Projekt irgendwie angehen, muss wieder irgendwas machen und weiter und doch irgendwas noch auch ausprobieren, sozusagen. Das war ja auch, hat mein Papa, als ich mich entschieden habe, die Selbstständigkeit anzugehen, damals noch eben mit der Agenturgründung, hat der zu mir gesagt, ja, mach's einfach, weil du gibst ja eh keine Ruhe, bevor du es nicht probiert hast. So, ja. Und das ist bei mir, glaube ich, bei vielen so. Und deswegen ist dieses genug, ne, was ist genug, für mich, glaube ich, so essentiell in dieser Frage. So, weil wann ist denn mal genug dann mit dem Ausprobieren und mit dem Machen und mit dem Neuen? Wann ist denn mal irgendwie so ein bisschen Ruhe angesagt? Nach der ich mich ja eigentlich sehne, aber gleichzeitig es auch nicht hinkriege, das so zu tun.
Ja gut, dann ist es aber vielleicht auch einfach noch nicht, dann ist es noch nicht genug, weißt du? Das kann ja auch, genau das kann man ja auch so als Begründung sehen. Wenn du das Gefühl hättest, okay, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich bin mega zufrieden und das kann ich die nächsten 5 Jahre so machen, zeig mir eine Person, die das fest von sich behaupten kann. Aber dann, wenn du immer noch Hummel im Hintern hast und irgendwie ja dauernd sozusagen so kleine Damoklesschwerter über deinem Kopf hast, die irgendwie irgendwas anderes vielleicht von dir wollen, dann ist es vielleicht noch nicht genug und dann bist du noch nicht da, wo dein Potenzial dich hinbringen kann, wo du vielleicht hin willst oder musst vielleicht noch Erfahrungen machen, die dir noch fehlen, so dass du sagen kannst, okay, nice, das hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht, aber jetzt bin ich an einem Punkt, geil, dass ich es gemacht habe. So.
Und das Spannende ist ja aber auch, dass es, weil du jetzt gerade gemeint hast, dann bist du zufrieden quasi. Ich bin ja nicht unzufrieden jetzt, ne? Das ist ja das Absurde an der Sache, ne? Aber das ist dieser Gegensatz eigentlich. Dieses Streben und Suchen, in Anführungszeichen. Aber trotzdem ist ja eigentlich gut, wie es ist.
Ich finde aber auch, dass das Wort zufrieden zwei Bedeutungen hat für mich. Also das eine ist dieses, eigentlich so ein konstantes Vibrieren, eine Zufriedenheit, die so, wir hatten das schon mal zum Thema Glück und Zufriedenheit, dass das so teilweise verwechselt wird. Und zufrieden in einer temporären Situation. Ja, klar. Aber ich denke zum Beispiel, habe ich auch in dem Monat oft darüber nachgedacht, was kommt jetzt noch und was ist genug? Gerade auch mal wieder, was so Social Media angeht oder mich angeht. Also meine, wie präsentiere ich mich? Was mache ich? Nutze ich meine Stimme gut genug? Das war auch so der Gedanke. Also muss ich da vielleicht noch mehr machen? Wo, also die blöde Perspektive nicht, wo werde ich gebraucht im Sinne von, wer wartet auf mich, sondern wo muss ich eigentlich meine Zeit noch investieren? Also kann ich nicht noch mehr machen, was irgendwie sinnvoller ist? Was also ich spüre auch so ein bisschen so einen Druck irgendwie. Immer dann, wenn ich nämlich mal in Anführungszeichen nichts mache oder irgendwie eine ruhigere Phase habe, die ich mir auch gewünscht habe und jetzt ja auch zwar anders als geplant, aber die ja eingetreten ist, fühle ich mich natürlich immer sofort schlecht, weil ich so denke, ich muss es eigentlich anders nutzen, meine Energien.
Ja, aber und auch da ist es immer wieder der gleiche Prozess. Also ich schaffe es dann vielleicht, dass ein bisschen ruhiger ist. Ja? Hm. Und dann in dem Moment, in dem ich aber merke, es ist ruhiger, finde ich wieder irgendwas, wo ich mir denke, nee, weiter geht's. Weißt du? Und dann geht's wieder von vorne los. Also auch dieses, was du gerade beschreibst, ist ja auch wieder so ein Kreislauf im Endeffekt, ne? Oder so ein wiederkehrendes Element. Ist total spannend. Das ist wirklich eine Frage, die mich auch ja, sehr umgetrieben hat. Und ich könnte jetzt hier galant auch einen Übergang zu einem Buch machen, was da sehr mit reingespielt hat. Die Träume anderer Leute von Judith Holofernes.
Oh.
Das hat mir auch in dieser Frage nach dem Genug quasi und auch die Frage, was ist eigentlich Erfolg? Was will ein Mensch eigentlich, eine Person eigentlich? Hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Ich bin an dieses Buch rangegangen ohne irgendwelche Erwartungen und wurde sehr, sehr positiv überrascht. Es ist ein autobiografisches Buch der ja, Sängerin, die man höchstwahrscheinlich die allermeisten noch aus Wir sind Heldenzeiten kennt. Ich kannte sie natürlich auch. Ich möchte auch kurz an dieser Stelle wieder ein paar Grüße an sie rausschicken, weil sie, als ich meinen Hund vorgestellt habe, und ich spreche jetzt schon wieder vom Hund, als erste darunter kommentiert hat und die Verbindung zu Brooklyn Nine-Nine und dem Corgi Cheddar darin entdeckt hat und erfasst hat. Deswegen, ja, das war so ein kleiner Moment, wo ich mir dachte, geil, diese Judith hat es verstanden. Wie großartig ist es bitte? Deswegen, das ist meine Verbindung zu ihr.
Sehr schön. Nein.
Natürlich aber auch, klar, ich meine, ich denke, jeder, der irgendwie ein Radio besitzt oder irgendwann mal Radio gehört hat, kennt Wir sind Helden, kennt die Songs. Und mein Freund ist auch der größte Fan vom Nur ein Wort Musikvideo, sagt, es ist das beste Musikvideo, was jemals gedreht wurde. Und ja, aber ich bin jetzt kein großer Wir sind Helden-Fan gewesen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ja komm, liest du mal rein, schaust du mal, wie es so ist. Mhm. Und dann war es richtig, 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 richtig gut. Also ich bin da reingesunken und es sind fast 400 Seiten. Und sie beschreibt eben am Anfang natürlich noch so die Wir-sind-Helden-Zeit, aber auch hier schon die großen Hürden, die Herausforderungen, auch mit zwei kleinen Kindern, die teilweise auf Tour eben mit dabei waren, die da irgendwie mit, die Vereinbarkeit auch in dem Fall. Und da dachte ich auch erst so, hat ja wieder wenig mit mir zu tun und so. Aber es lief dann sehr schnell eben auf dieses, was ich zu Eingang sagte, auf dieses den eigenen Weg finden, die eigene Art zu leben auch finden hinaus, weil dann haben sich Wir sind Helden getrennt und sie hatte dann so ihre ganz eigenen Vorstellungen, was sie dann alles mit der Zeit macht, was sie alles umsetzen kann und dann, wie sie auch dann ihre Solo-Karriere gestaltet. Und sie hat sich aber immer wieder dabei gefunden, dass sie von außen dann plötzlich ganz andere Dinge draufgedrückt bekommen hat, sich auch nicht so wirklich dagegen gewehrt hat, wusste eigentlich, oh nee, irgendwie nicht so richtig, aber trotzdem hat sie es zugelassen und hat sich da nicht so, am Anfang eben nicht so dagegen gewehrt, sondern alles war so, sie hatte ihren Plan und der Plan war dann ganz anders plötzlich, ohne dass sie da irgendwie mitgewirkt hat so richtig und ist da wieder so reingerutscht und dann war das alles, ja, war sie im Endeffekt dann auf der Suche nach dem zwischen ihrer eigenen Vorstellung, was so ihr Traum war, sage ich mal, und dem, was davon übrig geblieben ist. Im Endeffekt durch auch Kommerz, Musikbranche, die auch eine ganz eigene ist, wie man hier so rauslesen kann in dem Buch. Dieses Buch vereint wirklich große Fragen, sehr mit sehr persönlichen Antworten und einer sehr persönlichen Lebensgeschichte, mit einem sehr persönlichen Weg, in dem Fall eben in der Musikbranche, in der Musikindustrie, die eben sehr speziell ist, die sehr, ja, nochmal krasser auch auf Profit aus ist, selbst bei einer Band wie Wir sind Helden, die klar Radiomusik auch gemacht haben, die aber trotzdem immer so ein bisschen rausgefallen sind im Musikbetrieb. Und ja, sie hat da sehr viele Insights natürlich rausgelassen, was ich zum einen total spannend fand, aber vor allem diese Fragen, die sie eben sich selbst gestellt hat und für die sie auch im Laufe des Buches nicht immer eine Antwort gefunden hat. Also das finde ich auch so schön, dieses Scheitern, was sie beschreibt, an vielen Stellen, wie sie an ihren eigenen Vorstellungen gescheitert ist, wie sie eben am Kommerz gescheitert ist, wie sie an vielen, ja, auch an ihrem eigenen, an ihrer eigenen Sozialisierung, an vielem einfach gescheitert ist, um dann daraus natürlich zu wachsen und die eigenen Erfahrungen wieder ganz anders einfließen zu lassen. Und den Mut, das alles so aufzuschreiben, so ehrlich auch zu sich selber zu sein, das hat mich wirklich sehr beeindruckt in dem Buch, sehr abgeholt. Und sie sagt auch immer, dass sie so gerne so nah bei ihren Fans auch ist. Sie hat lange gebraucht, um ihre Fans überhaupt Fans zu nennen. So. Und sie sagt eben, dass ihr das total wichtig ist, nah eben an den Menschen, die ihre Musik hören, die ihr folgen und so weiter zu sein. Und das merkt man an dem Buch. Oder ich habe es beim Lesen wirklich gemerkt, dass sie da sehr offen ist und viel gibt von sich auch. Nicht nur in ihren Liedtexten und wahrscheinlich auch bei ihren Patreon-Texten, die sie veröffentlicht und so, sondern wirklich in diesem Buch steckt so viel von diesem Menschen, von den Erfahrungen, von den Höhen und eben auch von den Tiefen. Und das so authentisch und ehrlich aufzuschreiben, dass ich als Leserin sehr viel mitgenommen habe, allein von der Einstellung, die sie da an den Tag legt, ja, das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend und hat einfach viel mit mir gemacht. Also wirklich, dieses Buch hat mich lange beschäftigt und ich habe es ja jetzt auch nicht ohne Grund quasi an dieser Stelle eingebracht, weil es wirklich Fragen sind, auch Erfolg, wie definierst du Erfolg? Sie hat es für sich jetzt so definiert, dass sie wirklich von ihrer, von ihren Patreon-Fans und UnterstützerInnen irgendwie auch leben kann, aber der kommerzielle Musikerfolg ist ihr halt jetzt weniger wichtig, aber da musst du ja auch mal hinkommen, dass du sagst, okay, dir reicht das, in Anführungszeichen, ja, also für dich ist der größere Erfolg, die Leute, die das, was du zu 100% vertrittst, gut finden, zu erreichen und nicht ein bisschen was zu ändern von dem und vielleicht dann 90% das zu machen, was du gut findest und dafür aber dreimal so viele Menschen zu erreichen, zum Beispiel. Ja, also das finde ich so eine auch super starke Einstellung und wie sie da hingekommen ist quasi oder immer noch dran knabbert wahrscheinlich. Also solche Gedanken haben mich wirklich richtig abgeholt und feiere ich dafür sehr. Judith Holofernes, Die Träume anderer Leute, erschienen im Kiwi Verlag.
Und hast du denn, also ich habe jetzt die ganze Zeit schweigsam zugehört, weil ich das ganz interessant finde auch, was du so mitgenommen hast, und ich habe dann auch parallel das auf mich bezogen und habe jetzt Lust, das Buch zu lesen.
Aber ja,
hast du denn manchmal das Gefühl, dass du die Träume anderer Leute träumst oder lebst, besser gesagt? Oder dass von dir erwartet wird, dass du die lebst? Ich habe das nämlich schon.
Ich glaube, wir sind halt alle in einem entsprechenden, wir leben alle in einem System. Und dieses System hat bestimmte, ja, es ist ja so, da gibt es gewisse Normen und Werte, die uns ja schon von außen auch auferlegt werden, die gewachsen sind und die wir, also ich auf jeden Fall versuche zu erfüllen, ja, allein schon dieses, dass es als positiv angesehen wird, viel zu arbeiten, nur um eins zu nennen, ja. Das kann ich nicht ablegen. Ich weiß, dass es total bescheuert ist, aber ich bin da halt so drin, weißt du? Und deswegen glaube ich oder bin ich überzeugt, dass ich definitiv auch ein Stück weit vielleicht nicht unbedingt die Träume anderer Leute, aber die Vorstellungen anderer Leute lebe. So. Und dadurch, dass ich noch nicht so 100% weiß, was so wirklich mein Traum ist, also ich habe da keine so eine klare Vorstellung oder kein so ein ja, Ziel, also, wie sie es jetzt vielleicht hat.
Die Frage ist ja auch, woher kommt da dieser Traum, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine Weltreise machen würdest, so, dann würden ganz viele da draußen schreiben, oh, du lebst meinen Traum und du machst, also davon träume ich auch. Und dann wächst in den Köpfen dieser Menschen irgendwie ein Bild von einem Traum, ein Ideal, eine Idealvorstellung, so sieht das dann aus.
Mhm.
Und das lässt sich ja auf ganz viele andere Dinge auch irgendwie übertragen, glaube ich. Und ich wurde in letzter Zeit so oft gefragt, oder nee, ich wurde nicht mal gefragt, es wurde einfach angenommen oder so manifestiert, so von wegen, ah, bei dir geht es ja auch gerade richtig ab, ne? Und du bekommst ja gerade wahrscheinlich super viel das und das. Also man hat so ein Gefühl von oder eine Vorstellung von einem Lebensweg und das muss sich doch jetzt bestimmt anfühlen wie ein Traum. So. Und das finde ich so spannend. Also so, was du jetzt über sie halt gesagt hast, ne? Dass sie irgendwie eigentlich einen Plan hatte und dann aber so ein bisschen was anders gemacht hat, weil, ne, verschiedene Faktoren und von außen drauf.
Ganz konkret ihr erstes Soloalbum. Ja, sie wollte das eigentlich nur so machen, wie sie Bock hat, was sie gut findet und so. Und dann kam wieder von außen, ja, aber die Single muss ausgekoppelt werden, weil die ist am radiotauglichsten. Dabei fand sie eine andere Single total toll. Ja, und wollte sie gerne auskoppeln. Solche Sachen, ne? Also um das konkret zu benennen, was sie da jetzt meinte. Und dann wurde das plötzlich so ein bisschen anders, als sie es eigentlich haben wollte. Allein schon durch solche kleinen Entscheidungen, die vermeintlich ja gar nicht so riesig sind, die aber dann halt den Weg so ein bisschen in eine andere Richtung lenken.
Ja. Und was nehmen wir mit daraus? Weil ich würde jetzt sagen, okay, es ist immer wieder sinnvoll zu hinterfragen. Also das
total
sind wir beim
sinnvoll,
Anfang,
genau.
Das sind wir beim Anfang. Hinterfrage, was du machst, was fühlt sich gut an, was nicht. Und auch Nein sagen zu, ja, in unserem Fall vielleicht zu Aufträgen oder auch zu Gelegenheiten, die sich vielleicht auch nicht mehr so gut anfühlen oder wo man so denkt, wird mir das jetzt angeboten oder mache ich das jetzt, weil das irgendwie erwartet wird, weil es zu dem Bild passt, was ich bisher vielleicht verkörpert habe, aber will ich das überhaupt noch, ne? Also so, ja, Nein sagen.
Nein sagen, aber es ist halt total schwierig auch eben, um wieder, wir leben halt eben in dieser Welt, in diesem System, wo da rauszugehen oder das eben nicht zu erfüllen, und da Nein zu sagen und sich abzugrenzen, ist einfach nicht nur, es hat ja nicht nur Auswirkungen in dem Moment dann auf die nächste Woche oder weiß ich nicht, ne, auf diese Situation, sondern das hat ja sehr viel weitreichendere Folgen in der Regel, langfristig gesehen. Und das, finde ich, ist die Schwierigkeit dabei, mal Nein zu sagen oder mal was abzulehnen. Das ist easy, so, ja. Aber dann eben zu wirklich rauszukommen und wirklich da zu sagen, nein, ich mache das jetzt aber anders als alle anderen, ist einfach eine Überwindung. Und das ist auch teilweise ein gegen die vermeintliche Vernunft entscheiden. Konkret, wenn ich jetzt mit meinen Schulungen, Coachings für AutorInnen in Sachen Social Media, das könnte ich ganz anders bewerben noch. Ja, hier eine Stunde frei und dann kennenlernen und dann schalte ich da Ads drauf und dann mache ich ein E-Mail-Newsletter und keine Ahnung was. Das ist der richtige Weg, wenn du damit den Erfolg haben willst, wenn du damit richtig viel Menschen erreichen willst und richtig, ne, das ist absolut genau der richtige Weg, aber es ist nicht mein Weg. Und das ist dann so ein bisschen eine Entscheidung gegen die vermeintliche Vernunft, sage ich jetzt mal, weil es nicht mein Ziel ist. Aber es ist ja ein sehr stimmiges, sinnvolles Ziel in dem System, in dem wir leben. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß voll, was du meinst.
Und das ist dann so, in Anführungszeichen, gegen die Vernunft, aber für mich eine richtige Entscheidung.
Hast du manchmal das Gefühl, dass du was zu Ende bringen musst, was du mal irgendwie angefangen hast und aber auf halber Strecke merkst, vielleicht gar keine Lust mehr drauf. Weil das ist bei mir immer schon so, also ich fange gerne Dinge an, jetzt nicht dauernd, ich habe jetzt nicht so 2-Wochen-Phasen, das ist dann schon eher was Langfristiges, aber so die oberste Regel weiß ich noch, wenn jemand zum Beispiel im Agenturumfeld oder als Kreatividee, kommen Kunden oft auf die Idee, wir wollen einen eigenen Instagram-Account für diese Aktion. Und dann haben wir immer gesagt, wenn du einen Account anfängst, musst du ihn auch Ne? Ja. Du musst immer weiter befüllen. Und das zieht sich ja über ganz viele Dinge auch. Das war jetzt nur eine Metapher für das, was ich meine. Aber also fang an und befüll's konsequent.
Konsequenz.
Oder nicht? Ja. Konsequenz.
Konsequenz. Konsequenz.
Ja. Und hast du, also da, das habe ich mich auch gefragt, weil ich meinte auch auf der Messe zu mehreren Leuten so, weil ja gerade so viele Profile gehackt werden, ne? Das ist ja irgendwie gerade so ein Ding. Dann habe ich so gedacht, also wenn
mir das passiert... Zwei-Faktor-Authentifizierung, Leute. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Do it.
Do it now. Ja. Passwort regelmäßig ändern. Dies, das. Aber ich habe dann so gesagt, wenn mir das passieren würde, ich weiß nicht, ob ich nochmal anfangen würde. Ich weiß nicht, ob ich... Weil ich habe manchmal das Bedürfnis, einfach mal unsichtbar zu sein. Naja, jetzt führt das ein bisschen weit weg. Das schneide ich sowieso raus, aber...
Ich habe nicht, also jetzt, wenn ich es jetzt wieder auf meine berufliche Situation beziehe, habe ich nicht das Gefühl, dass ich etwas angefangen habe, was ich jetzt weiterführen muss, will, zu Ende führen müsste in irgendeinem Sinne, sondern das sehe ich eher als eben den Weg, den ich beschreite, den Prozess, den ich gehe. Und da sehe ich eher, klingt jetzt blöd, mich im Fokus oder auf diesem Weg. Und was ich dann tue, ja, ist dann irgendwie Teil des Weges. Und das hat jetzt nichts dann, das ist nicht der Weg selber, ja?
Ja.
Das sind dann vielleicht die Steine. Und dann ist jetzt Social Media und Instagram ist jetzt gerade ein Baustein dessen, zum Beispiel. Oder dass ich eben Moderation mache, dass ich, was ich halt gerade alles so tue, ja? Das sind so Bausteine auf diesem Weg. Und diese Bausteine können sich immer wieder verschieben. Und deswegen bleibt es trotzdem mein Weg. Wenn da irgendwann ein Buchcafé Teil des Weges ist, ja, ist es trotzdem noch der Fokus, mein Weg, den ich weiter verfolge, ohne dass da irgendwas aufhört oder endet oder fertig ist in dem Sinne. Also das geht für mich einfach immer weiter. Und von daher habe ich nicht das Gefühl, irgendwas fortführen zu müssen oder beenden, fertig bringen zu müssen oder so.
Ja.
Aber ich verstehe total den Gedanken dahinter. So dieses, ich habe den Weg jetzt eingeschlagen, und jetzt ziehe ich es auch durch, so.
Und, ja, und es wird halt erwartet, dass du es machst.
Genau, genau.
So.
Und da, glaube ich, bin ich, da ist eher meine Sache, mich von dem Faktor Sicherheit loszueisen, sage ich jetzt mal. Weil alles, was man irgendwie neu ausprobiert, ist ja ein gewisses Risiko. Und damit geht dann Unsicherheit einher, sei es finanzielle als auch ja, natürlich so alles, was damit halt ein, ist alles ja unsicher. Kommt es dann vielleicht an? Ist es, wie definiere ich den Erfolg dann oder auch nicht?
Ja.
Wird es ein Erfolg, in welcher Form auch immer ich den dann definiere? Und das ist dann eher der Schritt quasi, der den Mut erfordert. Und da ist es dann natürlich einfacher zu sagen, hey, ich mache das, was mir Spaß macht, weiter. Ich mache das, was mir Sicherheit bringt, dadurch, dass ich weiß, dass ich es sehr gut kann und dass ich, dass es mir Spaß macht, ist das halt so der einfache Schritt, da weiterzugehen und da jetzt nicht irgendwie die große Veränderung reinzuhauen und ein Buchcafé aufzumachen. So, ne?
Also wir haben ja beide, wir hatten ja so einen kleinen Duo-Workshop, wo wir beide für uns jeweils ein Projekt aufgeschrieben haben, das wir uns dieses Jahr noch zumindest im Ansatz kümmern wollen. Da bin ich auch mal gespannt. Ich frage dich dann in ein paar Wochen nochmal. Aber ja, also von daher, wir sind, ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass wir beide uns in einer Sache sehr ähnlich sind, dass wir einfach konsequent hinterfragen und konsequent irgendwie spüren, was machen wir da und was passiert um uns herum. Ich habe trotzdem das Gefühl, auch wenn es mir jetzt gerade so vorkam oder kommt, dass das ein Thema zwischen uns beiden ist, über das wir noch lange reden können. Ich glaube schon, dass viele, die uns zuhören, ähnliche Gedanken haben und auch gerade im Freelancer-Bereich sind, aber auch Angestellte. Also das, ich glaube schon, dass das ein Thema ist.
Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt was mit der Art der Arbeit zu tun hat.
Nee, genau. Und wir bekommen ja auch ab und zu Nachrichten von Leuten, die sich damit auch beschäftigen. Und das ist auch ein Learning, finde ich, was uns oder mir unser kleiner Workshop gegeben hat aus diesem Monat Learning, dass es nichts bringt, wenn ich mir super lange alleine Gedanken mache, sondern dass es ab und zu einfach gut ist, die zu teilen. Und
darüber zu sprechen. Ja, 100%. Allein 100% im drüber sprechen, sich austauschen. Und das ist ja auch das, wie ich jetzt drauf gekommen bin im Endeffekt, auf der Buchmesse, mal wieder einen anderen Blickwinkel, mal wieder von außen drauf schauen und da den Input bekommen. Und das alles in der Mischung regt ja sowas dann erst an. Ich meine, jeder kann seinem eigenen Saft weiter vor sich hinschmoren. Aber ja, so von außen dann nochmal ein bisschen Würze reinbringen, macht das Ganze ja dann irgendwie erst spannend und regt halt nochmal ganz andere Dinge an.
So wie ich meistens nach der Podcast-Aufnahme große Lust habe zu lesen. Ich mache jetzt den harten Cut.
Mach den harten Cut.
Lust zu lesen hatte ich im Oktober zumindest in der zweiten Hälfte nicht so richtig. Aber ich habe ein Buch gelesen, das... Und das soll jetzt nicht das Buch abwerten, überhaupt nicht, aber es war perfekt für mein Corona-Gehirn. Ich muss das jetzt aus der Erinnerung heraus alles machen. Ich habe das Buch nämlich nicht hier. Das befindet sich gerade in irgendeinem Schuhkarton bei der Post auf dem Weg nach Hamburg, weil das meine Mutti mit ganz vielen anderen Büchern aus der Heimat aus hierher schickt. Ich wollte nicht diese ganzen Sachen nach Hause schleppen, to be honest. Und das Buch, um das es jetzt geht, heißt Der Hausmann von Vlada Kolosova, erschienen bei Leikam. Das ist ein Indie-Verlag und das Buch habt ihr vielleicht schon mal gesehen oder du auch. Das ist so super bunt, es ist total besonders in der Herstellung. Es hat auf dem Cover so eine Graphic-Novel-Anmutung, die vom Stil her auch im Buch vorkommt. Der Roman an sich ist nämlich absolut nicht linear und auch nicht normal, in Anführungszeichen. Der hat ganz viele verschiedene Elemente. Der hat, wie gesagt, eine Graphic-Novel, die im Buch quasi entwickelt wird. Es hat so Slack-artige Chatverläufe, es hat Blogbeiträge von einer Rentnerin, die irgendwie in ihren alten Tagen noch das Internet für sich entdeckt und da irgendwie so Spartipps raushaut. Dann hat es Elemente aus einem Übungsheft von einem Ukrainer, der Deutsch lernt, mit, und jetzt kommen wir zur Hauptfigur des Buchs, ich glaube, er heißt Tim. Ich hätte vielleicht vorher nachgucken sollen, wie er heißt. Tim heißt die Hauptfigur und Tim ist gerade mit seiner Freundin Thea aus einer Berliner Innenstadtsituation so ein bisschen an den Rand gezogen, aus Kostengründen tatsächlich. Also sie wurden aus der Wohnung rausgeschmissen oder ich glaube, sie mussten ausziehen, weil es einfach viel zu teuer geworden ist. Es gab Mieterhöhungen, das heißt, sie mussten sich sozusagen was Bezahlbares am Stadtrand suchen. Und Tim ist irgendwie nicht so überzeugt von dem Konzept Arbeit oder also Gehalt, Arbeit, Lohnarbeit. Also er träumt von seiner Graphic Novel und ist die meiste Zeit zu Hause in diesem Haus und macht den Haushalt, deswegen auch der Hausmann. Also er kümmert sich tatsächlich um alles, während Thea arbeiten geht. Sie hat einen neuen Job angefangen bei einem Start-up für veganes Hundefutter. Und macht da irgendwie Social Media und Kampagnen und den üblichen Irrsinn, von dem ich viel wiedererkannt habe, weil es auch darum geht, was zur Hölle machst du da eigentlich und warum stresst du dich dafür so krass? Also so dieses Gefangensein in einer Fake-Welt irgendwie, wo es auf einmal...
Also ich finde veganes Hundefutter schon
richtig. Nee, ich meine Social Media.
Ich weiß schon, vegan.
Das war bloß ein Witzle. Ein Witzle, Späßle gemacht. Nee, also Späßle. So dieses
du hast ja auch der Hund im Hintergrund gleich ganz irritiert.
Empörung.
Der aber nicht vegan erzogen, ernährt wird.
Vegane Käsewurst.
Vegane Käsewurst. Nee, sein Magen würde, glaube ich, das nicht mitmachen.
Stell mir gerne Cheddar als Testimonial für Simply V oder so vor.
Ist ja auch geil. Also, die Sachen... Es gibt so vegetarische, vegane Hundesnacks, die liebt er abgöttisch.
Ja, Bums, da haben wir es doch.
Naja, so viel zum Rausschneiden.
Jedenfalls ist sie da halt in so einem neuen Job und struggelt einfach krass. So, also Überstunden, Wochenendarbeit, es wird super viel von ihr erwartet und gleichzeitig, weiß sie eigentlich gar nicht irgendwann mehr, warum sie das eigentlich gemacht hat. Was auch ganz gut so unseren ganzen Ausführungen vorher passt. Und dieser Tim, dieser Hausmann, freundet sich so ein bisschen mit allen irgendwie im Haus an. Und es wird halt, wie gesagt, aus verschiedenen Perspektiven, in verschiedenen Stilen so erzählt. Und es ist ein Roman, der sich angenehm leicht lesen lässt, weil er eben so aufgelockert wird durch diese verschiedenen Elemente. Und so zack bist du durch diese 450 Seiten, glaube ich, durchgeflogen. Es ist tatsächlich humorvoll, aber nicht, nicht so gewollt plattwitzig. Es hat auch eine gewisse, ja, ich finde, es hat auch eine menschliche, wie sagt man denn da? Ja, Wärme klingt komisch, aber es gerade so diese Heftteile, diese Übungspassagen von dem Ukrainer sind auch sehr witzig, weil dann natürlich die Sprache noch holprig ist, aber der äußert Gedanken, die in ihrer Einfachheit einfach sofort, die verstehst du sofort und sie gehen sofort ans Herz so. Aber es ist nicht schmalzig, weißt du, was ich meine? Es ist so, es ist sehr authentisch, glaube ich, würde ich es so formulieren. Und die Oma ist halt auch stark, also die mit ihren Spartipps da irgendwie hausiert und die auch im Plot eine wichtige Rolle einnimmt. Es hat nämlich auch insgesamt mit Drogen zu tun. Also Selling Drugs Online ist in gewisser Weise auch vertreten. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Es ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Geschenk. Das hat sich hier Cheddar geholt. Ich glaube, es ist auch ein super gutes Geschenk für alle, die sagen, oh, sie sind vielleicht in der Leseflaute oder sie suchen was für wen anderes, der oder die, ja. Aber ich glaube, jetzt weiß ich es, Menschen, die Sally Rooney und Leif Rand gelesen und vielleicht auch gemocht haben oder in gewissen Teilen kritisch betrachten, können auch mit der Hausmann ganz gut erfahren, weil das auch so zeitgenössische. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn der da auf dem Schoß sitzt. Wie so ein kleiner Krümel. Na, klein, nicht mehr. Chatter, sag ein doch mal
großer,
was.
Großer Krümel, wuff. Oh, nee.
Also, okay. Der Hausmann von Vlada Kolosova ist auf jeden Fall mal einen Platz auf der Wunschliste wert, würde ich sagen. Macht Spaß.
Da musst du mir mal gerne noch ein paar so Insights, wie das kann ich mir nicht so schlecht vorstellen, wie das im Buch aussieht. Mhm. Mit den Heftseiten. Weißt du, das würde mich mal interessieren. Weil mich also macht das total neugierig jetzt auf die Form auch.
Also es sind keine so eine Übungsheftseiten im Sinne von so Lückentext oder sowas, es ist Fließtext. Aber es hat halt, also es sind, du hast halt den Erzählschrank von Tim, mhm. Dann gibt es eben, wie gesagt, diese Passagen von dem Ukrainer, Maxim heißt er, glaube ich. Und da steht einfach nur oben was anderes drüber, ah, okay. Aber es ist auch, also die Graphic Novel ist halt anders. So.
Aber da, ja genau, aber es ist schon Graphic Novel drin.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja, also weil das finde ich, ich finde das Konzept total spannend, weil es wieder mal was ganz was anderes ist. Bin aber natürlich abgeschreckt, wenn du jetzt sagst, Leif Rand und Sally Rooney.
Naja, also mehr so zielgruppenmäßig gedacht, ne? Ja, Alter und Generation.
Ja, okay. Weil mit Leif Rand konnte ich ja wirklich so überhaupt nichts anfangen, leider.
Es hat auch nichts, also Thea und Tim haben natürlich auch eine Beziehung und da kriselt es halt auch mal, ne? Aber ich finde, die werfen ganz
dagegen
gut.
Dagegen habe also, ja nichts.
Genau, Vlada Kolosova wirft, finde ich, ganz geschickt Fragen in den Raum und verpackt die halt eben in dieses Romankonstrukt, die wir uns 100% alle auch schon gestellt haben. Das sind existenzielle Fragen. Da geht es auch tatsächlich um dieses, die Rollenverteilung in der Beziehung und das und wie das von außen gesehen wird. Also die Rentnerin hat zum Beispiel ein ganz anderes Bild von diesem Paar, als es eigentlich stattfindet. Was auch wieder dieses Ding ist, wie siehst du Menschen in deinem Umfeld, ne, im Haus, in der Nachbarschaft? Ja. Was kriegst du von denen mit? Was siehst du für voreilige Schlüsse?
Genau, wie viel von diesem Bild, was du dir da machst, ist dann auch eben Sozialisierung, Erziehung,
genau.
Gelerntes und gar nicht eben, also beeinflusst von äußeren Dingen auch, die du erlebt hast und nicht, die nichts damit zu tun haben, wie diese Beziehung
Person.
Selber oder
genau.
mit der Person selber ist, ja.
Total und dadurch spannend. Macht es halt auch, Fazit, darüber hinaus noch was, es öffnet halt schon so ein paar Türchen, so, aber ohne jetzt irgendwie mit der Moralkeule um die Ecke zu kommen, so. Also es ist doch, hat mir sehr gut gefallen und war sehr gut lesbar.
Ab auf die Wunschliste damit.
Ja.
Ja. Jetzt muss ich kurz aufs Klo, Anne.
Ich auch. Hervorragend.
Hervorragend.
Dann sind wir beide jetzt zurück und bereit für eine Sache, die halt hier auch noch ansteht.
Einen Haken müssen wir noch auf unserer To-Do-Liste für diese Folge setzen.
Auf der Tagesordnung.
Brilka.
Richtig. Wir haben, ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Folge das Monatsleserundenbuch für den Rest des Jahres gekürt. Ich habe es einfach entschieden. Und zwar das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili. Und wir haben gesagt, wir lesen bis zur Aufnahme das erste Drittel in etwa, also 400 Seiten. Wir haben es beide nicht geschafft.
Es geht gut los, es geht gut los. Wir hatten sogar eine Woche länger Zeit.
Ja, aber nee, eigentlich nicht. Also, man muss auch mal dazu sagen, du hattest Corona, ich hatte Corona, es war Buchmesse, es war viel los, wir waren beide auch auf Reisen. Also von daher ging das dann doch ziemlich flott und so 400 Seiten Brilka, finde ich, lesen sich nicht einfach mal so weg. Vor allem, weil wir beide, so viel kann man ja schon mal voraussagen, wir sind beide sehr schwer reingekommen.
Das war ein leicht entnervtes Stöhnen gerade, weil... Ja, wie du sagst, also ich bin unglaublich schwer reingekommen.
Ich mache jetzt mal so einen auf so Fußball-Interview. Tina Lutz, woran hat's gelegen?
Ich glaube, dass es viel mit meiner eigenen Einstellung zu tun hat und diesem Klopper, der hier einfach vor mir liegt. Und dass ich weiß, okay, ich habe jetzt, selbst wenn ich 100 Seiten gelesen habe, habe ich ein Zwölftel dieses Romans gelesen.
Das ist unheimlich frustrierend.
Und genau, oder ein Dreizehntel sogar. Es sind ja sogar fast 1300 Seiten. Also das ist, glaube ich, die Einstellung. Ich selbst bin das Problem gewesen zu Beginn.
It's me. Hi. I'm the problem. It's me.
Ja.
Hätten auch wieder Taylor Swift eingebaut.
Ja. Definitiv. Und ja, weil ich habe dann wirklich jetzt in kurz vor knapp mich dazu gezwungen, weiterzulesen. Man kann es nicht anders sagen. Habe dann auch wieder parallel Hörbuch und Buch so ein bisschen gelesen, gehört. Und dann habe ich es zumindest bis Seite 265 jetzt geschafft.
Yes.
Und muss aber sagen, dass ich jetzt schon wesentlich besser drin bin und schon auch Bock habe, da weiter zu lesen und zu hören und in diese Familie einzutauchen. Also die ersten, bin quasi jetzt mitten in Buch 3, was Kostja erzählt, oder?
Beziehungsweise über Kostja. Also erzählt wird ja alles aus der Sicht von Nizza, die, vielleicht nochmal ganz kurz einleiten für die, die das noch nie gehört haben, das Buch. Nizza erzählt eine Geschichte für Brilka, also ihre Nichte. Und dieses Buch ist quasi eine einzige Chronik-Erzählung. Und sie fängt halt an bei Stasja, der
Großmutter. Man weiß es nicht. Also, ist auf jeden Fall Anfang des 20. Jahrhunderts, wo wir einsteigen. Ich finde das Bild so schön, was sie aufmacht.
Mit diesem Teppich,
der so gewebt wird. Weil ich hänge gedanklich sehr an diesem Teppich, wo dann verschiedene Fäden sich zusammenweben zu einem bestimmten Muster. Und diese einzelnen Fäden sind sowohl Menschen, sind Geschichten, sind Familienzusammengehörigkeiten, Zusammenkünfte, Zusammenhalte, wie auch immer das alles eben miteinander verstrickt ist oder verwoben ist. Und dieses Bild passt, finde ich, schon auch nach diesen knapp 300 Seiten, die ich gelesen habe, sehr gut, weil wirklich, natürlich trifft man in Stasia aus Buch 1, hat natürlich auch in den weiteren zwei Büchern, die ich jetzt eben gelesen bzw. angelesen habe, ihre Auftritte und die Dinge, die die erlebt haben, die Figuren, die wir bisher getroffen haben, prägen dann natürlich auch die folgenden Generationen, weil wir kommen ja wirklich von Stasia dann auch auf ihre Kinder. Ich sehe sehr dieses Bild von diesem Teppich und ich weiß, man ist da noch so am Anfang des Teppichs, der gewoben wird, aber da kommt noch so viel Teppich und das
ja.
finde ich so ein bisschen schwierig vom Gedanken her. Ich bin jetzt gerade ja bei Seite 260, ist jetzt gerade Zweiter Weltkrieg, ja, das heißt, wir sind 40er Jahre bis in die Gegenwart ja quasi, bis ins 21. Jahrhundert und da ja auch schon ein paar Jahre rein. Da passiert noch einiges und ich habe einerseits Bock drauf und andererseits denke ich mir so, it's a long way to go.
It's a long way to go. Also ich glaube, das ist ein Buch, man muss sich da ein bisschen fallen lassen.
Ja.
Weil es ist tatsächlich, also irgendwer hat mir geschrieben, dass sie die Sprache auch ein bisschen platt fand. Das finde ich jetzt nicht. Ich finde, es ist aber auch nicht unheimlich komplex im Stil. Mm-mm. Aber was es eben herausfordernd macht, ist nämlich, und das ist dieses Teppichding, weil ich finde, so ist auch die Erzählweise. Es ist ja ganz oft Gleichzeitigkeit. Also während er das erste Mal das Gewehr anlegt, um auf Menschen zu schießen, verlässt sie die Schule und fliegt in die Arme von so und so. Also es ist ganz, ganz viel gleichzeitig. Und dadurch erzählt sie ja, wie eben der Teppich, der so Stück für Stück eben geknüpft wird. Ja, du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Wo passiert gerade was? Und es fliegt sehr viel. Und es ist unheimlich politisch. Und das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Also es erfordert auch viel Wissen, ehrlich gesagt. Oder zumindest die Bereitschaft, vielleicht parallel zu googeln, um sich da so ein bisschen mehr zurechtzufinden, wenn man das will. Du kannst aber, glaube ich, auch das so ein bisschen überlesen und dich nur auf die Figuren fokussieren. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich finde aber tatsächlich, dass es, also ja, es ist einfach, weil die Zeit, in der wir jetzt auf den ersten 300 Seiten sind, unglaublich politisch ist.
Ja.
Sie macht ja diesen Teppich auch anhand dieser Ereignisse ihres Landes, ne? Also genau. Von Georgien. Also das ist ja schon der Ansatz, der auch dahinter steckt. Aber ich finde trotzdem, dass es jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besonders viel exorbitant viel Wissen über diese Zeit habe oder mich da besonders viel mehr als, ja gut, ich habe schon auch wieder einiges gelesen, ne? Man weiß es
nicht. Ich glaube, man muss aber schon wissen, was zum Beispiel ein Rotarmist ist, um die Bedeutung von diversen, also ich glaube schon, dass du einen gewissen Kontext brauchst, um zwischen den Zeilen noch ein bisschen mehr rauszuziehen, um
das
zu verstehen.
Das stimmt, also so ein bisschen Grundwissen ist vorausgesetzt, aber es ist, finde ich, nichts, wo man sich super krass reinlesen muss. Also das wäre jetzt für mich tatsächlich kein abschreckendes Argument, sage ich jetzt mal, dass man super viel politisches Wissen haben muss, aber es ist einfach ein Teil des, ich sage jetzt mal, Konzepts des Buches. Das
wird auch reingewoben.
Es wird auch reingewoben, weil es natürlich diese Familie sehr, sehr beeinflusst in dem, was da auch privat passiert, logischerweise. Ja, wenn da einer hier als in den Krieg zieht und dann der mit dem verheiratet wird und lauter solche Sachen. Das prägt natürlich auch diese Familie und diese Familiengeschichte. Am Anfang habe ich mir noch ein bisschen schwer getan mit den vielen, vielen, vielen Menschenfiguren, die da eingeführt werden, vor allem in diesem Prolog, den die Erzählerin ja wirklich sehr direkt an Brilka noch richtet und wo sie eigentlich ja so ein bisschen erklärt, was dann im Folgenden kommt. Und sobald es dann aber mit den Leben selber dann losgeht und mit Stasias Geschichte, war ich dann recht schnell, recht nah bei den Figuren und kann auch sehr nachvollziehen, dass viele da so reingesunken sind in diese Familiengeschichte, in diese Leben, in die Figuren, die, wie ich finde, sehr authentisch gezeichnet sind, sehr nahbar sind. Und egal, wie unterschiedlich die auch sind, es ist wirklich so eine Familie, wo man so ein bisschen Mäuschen spielt. Was ich auch ganz charmant finde, ist, dass immer mal wieder dann auch vorkam, dass die Ich-Erzählerin etwas nicht weiß. Ich weiß gar nicht, wie sie die jetzt verfolgt hat, ob per Pferd oder per Kutsche oder per was auch immer. Wo ich mir auch dachte, okay, da hat sich's jetzt die Nino Haratischvili aber busy einfach gemacht, ne? Aber gleichzeitig auch irgendwie genial. Also,
nee, ich finde, das ist, ja, also das spielt ja genau damit, dass, also ich habe das Zitat hier, sie sagt, also ist das ja, ich weiß nicht, Brilka, und ich werde es auch nie mit Gewissheit wissen, aber was macht es schon? Die Vermutung ist das, was erzählenswert ist, nicht die Gewissheit. Ja. Und das finde ich auch schön. Ich finde, es passt total, weil du ja als Lesende auch so mitgehst in so eine Welt und auch so dieses, ah, war das wirklich so? Und was davon ist, ne? Das hast du ja auch bei autofiktionalen Erzählungen oft, dass du dich fragst, was ist da
was jetzt, ist jetzt
wahr? Damit spielt es auch. Und das finde ich genau schön. Mich hat das Buch tatsächlich, oder mich erinnert es bisher auch in Teilen sehr an Casimira von Svenja Leiber. Weil das ja auch diese...
Stimmt. Ne, bisschen, so vom Vibe her irgendwie, ne?
Ja, auktoriale Erzählfigur, die aber, also jetzt hier vielleicht bewusst sagt, ich weiß auch nicht alles, aber bei Casimira eben so dieses, er sollte nicht ahnen, das und das kommt ja hier auch oft vor, so dieses Vorausgreifende, was die Figuren aber an sich noch nicht wissen können in dem Moment.
Genau.
Sie weiß oder auch, es schon, weil
was diese Figur noch für eine Wichtigkeit haben wird. An dieser Stelle muss ich jetzt den kleinen Mann mit dem Kneifer einführen und solche Sachen. Also es macht schon Spaß. Aber ich habe gebraucht, um reinzukommen, bin jetzt aber wirklich nah bei den Figuren und möchte wissen, was passiert, und auch, weil ich ja schon natürlich mal vorgeblättert habe, was da noch für Namen kommen bei den weiteren Büchern.
Ah ja. Und ja, es gibt ja auch in der, ich weiß nicht, ob das in der gebundenen Version von der Frankfurter Verlagsanstalt auch so ist, aber im Taschenbuch ist hinten auch so eine Art Stammbaum. Da sollte man aber, finde ich, gar nicht unbedingt hinblättern. Aber das heißt, du kannst, ich hätte dir nämlich jetzt eigentlich die Frage gestellt, okay, liebe Tina, möchtest du weiterhin dieses Buch als Monatsleserundenbuch lesen?
Ja.
Also wir geben uns nochmal den November, würde ich sagen. Ne? Was haben wir gesagt? Bis wohin?
Wenn wir Buch 5 mit einschließen, wären wir bei 855.
Okay.
Das ist doch ein guter Cut, oder?
Ja. Also, nächster Leseabschnitt bis 855.
Und dann haben wir nämlich immer noch 400
Seiten. Boah, sag's nicht. Okay, also, ich würde sagen, wir haben einiges vor uns.
Und
aber ich glaube, wir werden froh sein, wenn wir es geschafft haben.
Das glaube ich auch. Ich bin auch sehr froh, dass wir es jetzt als Monatsleserundenbuch lesen, weil ich hätte ohne den Ansporn, das mit dir dann zu besprechen und ja auch dann mal mitsprechen zu können, wenn ihr, die ihr da draußen vielleicht auch mitlest oder es schon gelesen habt, ja, dass ich da eben noch mitreden kann über dieses Buch. Ohne den Ansporn hätte ich wahrscheinlich schon abgebrochen nach eben 100, 150 Seiten, weil so lang, so hat es bei mir gedauert, da war ich noch nicht drin.
Und dann habe ich ja noch gesagt, lies mal bis Seite 200 irgendwas oder so, weil dann passiert was, da musste ich emotional, da musste ich schlucken. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass es zwei verschiedene Events waren, die uns anders bewegt haben. Aber ja, okay, weiter geht die wilde Fahrt mit
weiter geht die wilde
das
Fahrt.
Achte Leben für Brilka.
Ich finde es total schwierig, da jetzt auch mit diesen Leseabschnitten irgendwie tiefer noch reinzugehen. Also wenn das Buch jetzt fertig wäre, würden wir es anders diskutieren, als wir es jetzt diskutiert haben, weil vieles halt noch so offene Enden hat, was ich hier noch gar nicht so wirklich bewerten kann.
Ja klar, ich meine, wir hätten natürlich jetzt schon über den Werdegang der Figuren sprechen können, aber ich glaube, das heben wir uns mal ein bisschen auf.
Eben, genau.
So. Eine Sache will ich aber sagen, die mich stört.
Sag das.
Oder die ich irgendwie irritierend finde, weil sie so ein bisschen etwas reproduziert, was auch viele Filme machen, nämlich immer dann, wenn es mal zu so seltenen Fällen von Geschlechtsverkehr kommt, sei es freiwillig oder unfreiwillig, dass daraus eine Schwangerschaft resultiert, und zwar sofort.
Stimmt.
Das ist jetzt in dem Buch, finde ich, in dem Abschnitt schon relativ oft vorgekommen. So. Und da dachte ich so, okay, weiß ich nicht. Das also klar, es ist irgendwie...
Außer bei einer Person, ne? Außer bei der besonders schönen Person.
Ja. Naja, nee, da auch.
Ja, aber nicht...
Nicht von der Person, von der es sein sollte.
Ja, Genau. Aber ja, aber da auch, doch, ja, aber nicht so jeder Geschlechtsverkehr führt zu einem Kind. So, ne?
Nein, aber ja. Trotzdem, da habe ich dann so gedacht, oh Mann, ey, irgendwie, ja. Aber gut, ich verstehe, dass es Teil dieser Struktur ist und die auch, das ist wichtig. Vielleicht liegt es auch an der Schnelligkeit des Erzählens in dem Moment, dass es in einem so vorkommt wie, okay, jetzt ist da wieder einmal und dann sofort ist sie schwanger. Aber findest das du, fand ich irgendwie irritierend. Teilweise schon, ja. Du hast ja teilweise schon die Sprünge. Ja. Also da werden ja Jahre teilweise in wenigen Seiten erzählt oder Monate.
Ja, das stimmt. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass es so eine schnelle Erzählung ist. Das ist so, vielleicht nee. Hat es auch mit der Dicke des Buchs wieder zu tun. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass besonders, es passiert natürlich viel, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt durchgejagt werde durch Ereignisse und Ereignisse und Ereignisse, sondern durch die Art des Erzählens, was ja schon so ein bisschen eben diese chronologische Teppichsache ist, so, ja, wie eine Chronik eigentlich manchmal schon, finde ich, wirkt es nicht so, als wäre das so ein, man könnte aus diesen ganzen Ereignissen wahrscheinlich, die wir allein bis Seite 260, 70 gelesen haben, 5 Bücher schreiben. Nochmal Geschichten
also
erzählen.
Nino, wenn du das jetzt hier hörst. Spin-off.
Ja, nee.
Ja, klar passiert da viel, aber ich habe teilweise die Orientierung verloren. Also ich finde, dass die, also klar, es ist chronologisch, aber ich wusste dann teilweise nicht, wie alt sind die jetzt, gerade bei Kostja, wenn der dann da auf diese Schule da geht, diese Offiziersschule. Ich habe mich gefragt, ist der jetzt 15, ist der 18? Dann sagt er einmal, er ist 18, aber ist er wirklich 18? Also ich habe dann schon ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, da werden auch teilweise, ja, bestimmte Abschnitte geschreppt so, bisschen zusammengefasst, logischerweise. Und dann aber wieder einzelne Momente super lang ausformuliert, in Dialogen und in Details. Und in, ne, das ist, also dieses Wechselspiel hast du halt schon. Und ich finde, dadurch ist es mal schneller und mal langsamer.
Ja, das auf jeden Fall. Aber overall habe ich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt durchgehetzt werde durch diese Geschichte. Nee, sondern es
offensichtlich
nimmt sich schon
nicht, weil sie hat sich ja nicht gelassen.
Genau. Es hat schon, ich habe auch genug Zeit, um mit den Figuren, die jetzt da im Fokus stehen, ja, bei den einzelnen Büchern warm zu werden und da nicht auch von einer Geschichte raus in die nächste gerissen zu werden, sondern das sind eben diese fließenden Übergänge, für die man auch Zeit hat, da so ein bisschen umzudenken, sage ich jetzt mal. Ja? Wo erst eben Stasia im Fokus steht und es dann zu Christine übergeht und dann wieder fließend zu Kolja. Also es ist schon so ein
Kostja.
Ja, ein sanft, Kostja. Es ist schon so ein sanftes, man wird so sanft, oder ich habe es so empfunden, dass ich sanft mitgenommen werde, anstatt da durchgehetzt zu werden.
Ja, und weil ja auch die Bücher, also auch wenn ein neues Buch beginnt, ist ja das Leben der anderen noch nicht fertig, also die weben genau. sich ja weiter so durch, das ist auch super schön gemacht. Und du hast auf jeden Fall recht, man hat genug Zeit, diese Personen oder diese Figuren auch ins Herz zu schließen oder halt auch nicht, je nachdem. Mhm. Und dann ist es natürlich umso tragischer,
wenn du dich
wenn
verabschieden
denen
musst.
Dann was zustößt oder wenn da etwas passiert, wo man so denkt, oh Mann. Deswegen, tragisch finde ich, ist es insgesamt auch schon sehr. Also es
ja,
ist sehr,
sehr tragisch.
Buch. Deswegen, ich bin mal gespannt, welche Figuren uns noch so wie innerlich aufwühlen werden und wahrscheinlich
ja.
Machen wir dann so Teams so. Ja. Okay, wen finden wir am besten? Wen
würde mich jetzt auch mal eine Frage noch von mir an dich. Welche Figur, wenn wir jetzt die ersten drei Bücher mit reinnehmen und vielleicht Brilka und die Erzählerin auch noch von diesen 5 Hauptfiguren, sage ich jetzt mal. Welche hat dich da am meisten und welche am wenigsten getoucht?
Am wenigsten, glaube ich, Kostja bis jetzt.
Mhm.
Geht das kann genauso. Aber sein, dass es sich noch verändert.
Mhm.
Am meisten, ja gut. Ich schwanke zwischen Stasia und Christine. Ich glaube, es ist Christine.
Ich schwanke auch zwischen den beiden. Ich glaube, bei mir ist es eher Stasia.
Ja, weil sie komplexer beschrieben wird.
Sie passt auch weniger in so ein Bild rein, finde ich. Weil Christine ist die Schöne so und passt so mehr in eine Schublade. Vermeintlich zumindest. Stasia ist nochmal, ja, wird komplexer beschrieben. Aber ich muss auch, deswegen habe ich die Erzählerin und Brilka mit reingenommen. Ich bin unfassbar gespannt, was wir noch von Brilka erfahren werden. Ob überhaupt.
Ja.
Weil ich es so, also ich vermute auch, dass da nicht viel kommen wird. Aber, und wahrscheinlich denke ich mir, wenn ich das dann im Nachhinein nochmal höre, Gott, was hatten die da für einen Schmarrn geredet? Aber ich finde es so krass, weil sie halt wirklich, sie taucht ja auch zwischendrin immer wieder auf, als so mehr oder weniger aus dem Nichts wird dann wieder Brilka und jetzt lass mir dich das gesagt haben und jetzt muss ich hier ja, das halt einführen,
die, der es erzählt wird.
Genau, genau. Und sie ist im Titel mit drin, sie ist von Seite 1 ist sie eigentlich die mit der Erzählerin, die so mitschwingt, ne? Und gleichzeitig ist sie das absolut unbeschriebene Blatt.
Was ich aber mochte bisher schon, ist, also Stasja zum Beispiel verkörpert, finde ich, aktuell den Freigeist, die Träumende, deren Lebenstraum aber total nicht erfüllt werden konnte und die so ein bisschen die gescheiterte Figur ist und die in sich zusammengefallene Frau letztendlich, die alles geopfert hat. Und Christine hingegen ist eine, die von Anfang an genau weiß, wie sie kriegt, was sie will. Mhm. Und sie weiß aber auch, dass das eine völlig unromantische Vorstellung vom Leben ist und die dann auf dem Höhepunkt, wo sie das erste Mal auf einmal sowas wie Liebe empfindet und sowas wie Loyalität und Zuneigung, dass sich dann schlagartig ihr Leben ins Tragische umkehrt. Und ich finde diese Gefälle, die Figuren so machen, die finde ich spannend. Und deswegen glaube ich schon, dass es bei Kostja, dass da auch noch was, also es ist ja schon was passiert, ne? Das fand ich schon auch sad, so irgendwie. Aber ja, das finde ich auch spannend. Ach ja, okay. Also wir leben ein bisschen mit, aber wir haben es auch nicht schwer getan. Wir bleiben kritisch und aufmerksam und sind ganz gespannt, ob wir die,
wie es weitergeht,
400 Seiten, 500 Seiten schaffen. Bis zum nächsten Mal. Ich muss meine Steuererklärung machen. Wie soll ich das alles schaffen?
Pressure pushing down on me.
Ja, so. Und jetzt? Abmoderation, oder? Hast du noch was?
Nee. Ich habe jetzt auch, glaube ich, alles in den völlig überzogenen...
Alles
in der Folge. Ja, alles drin, was ich zu geben habe heute.
Also ihr könnt euch eigentlich...
Minuten.
Ja, ihr könnt euch eigentlich unsere Crushs des Monats und Abfucks selbst rausziehen. Die haben wir wahrscheinlich irgendwie im Fließtext genannt. So, das ist jetzt eure Challenge. Was sind wohl unsere Abfucks und Crushes des Monats? Ja.
Lass uns weiterlesen, hä?
Ja, ich esse jetzt erstmal Fruit Loops. Ich habe mir gestern Fruit Loops gekauft.
Geil.
Weil ich von Fruit Loops geträumt habe. Follow your dreams, sage ich dazu nur.
Das ist doch ein guter Schlusssatz für diese Folge, wo wir ja schon in anderem Kontext auch über Träume gesprochen haben. Und jetzt gehen wir mal die kleinen Träume an, würde ich sagen, ne?
Ja.
Und wir hören uns im nächsten Monat. Macht es gut. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüssle.
Tschüssi.